Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Alexandra Gerlach.
Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu dieser Diskussionsrunde aus der Frauenkirche in Dresden, dem Herzen Dresdens sozusagen, am Neumarkt, mitten in der Stadt, in diesem Kirchenhaus, was wieder aufgebaut wurde mit vielen, vielen Spenden aus aller Welt, stark identitätsstiftend, wie immer wieder zu hören und zu lesen ist. Wir diskutieren heute Deutschland, ein zerrissenes Land. Spiegel Online titelt gerade: Die Mauergeneration, also die, die 89 geboren sind, sind so zerrissen wie nie, wenn es um die Frage geht, ob es eine eigene Identität ganz Deutschlands gibt oder ob wir noch ein gespaltenes Land sind. Die erste Frage muss daher in dieser Runde an Dr. Adriana Letrari-Pizka gehen. Sie ist Organisationsberaterin, Speakerin, sie ist Publizistin und sie ist vor allen Dingen Gründerin des Netzwerks Dritte Generation Ost. Und sie ist Ende der 70er Jahre geboren, das muss man gleich noch dazu sagen. Wie fühlen Sie sich denn eigentlich? Ostdeutsch oder Deutsch?
Ja, ich fühle mich ganz viel. Ich bin ja auch eine Frau. Ich bin verheiratet, ich bin Mutter, habe in Afrika ein halbes Jahr studiert. Ich gehöre einer Generation an, in der drei Viertel in einigen Landstrichen komplett abgewandert sind, in der dritten Abwanderungswelle. Ich will damit andeuten, dass es nicht ganz einfach ist, diese Frage zu beantworten und auch die Frage, die uns ja heute Abend hier bewegt, ob wir im Sinne einer Identität Aussagen auch für alle, die in Deutschland leben, treffen können oder ob das vielleicht auch eine so persönliche Frage ist, die auch aufgrund der persönlichen Biografie nur jeder für sich beantworten kann. Ich kann in jedem Fall eine biografische, mir auch wichtige Anekdote beitragen als Auftakt für diesen Abend. Ich habe natürlich eine sehr große Zuneigung zu der Auseinandersetzung mit der Biografie, in der DDR geboren zu sein und dann in dem Transformationsraum Ostdeutschland aufgewachsen zu sein. Denn mein Vater hatte schon vor meiner Geburt einen Ausreiseantrag gestellt und ist auch über Berlin, wo ich jetzt auch wohne, in der Nähe von der Schönhauser Allee, von da aus dann auch nach West-Berlin über die Prager Botschaft geflohen und lebt jetzt schon seit 15 Jahren in München. Das heißt, ich bin auch nie mit ihm aufgewachsen. Insofern ist es so ein bisschen so eine ähnliche Biografie, wie Roland Jahn mit seiner Tochter hat, konnte ich eben, als die Mauer fiel, auch meinen Vater wieder treffen. Und wir haben seitdem auch wieder eine sehr enge Verbindung. Also insofern spielt natürlich diese historische Komponente in meinem Leben eine ganz bedeutsame Rolle.
An Ihrer Seite sitzt Dirk Neubauer. Er ist Bürgermeister der kleinen sächsischen Stadt Augustusburg. Das ist in Westsachsen. Sie sind geboren Anfang der 70er Jahre in Halle an der Saale. Auch an Sie die Frage, wie fühlen Sie sich eigentlich? Sind Sie sozusagen komplett deutsch oder sind Sie eher ein Ostdeutscher?
Zunächst erstmal bin ich Mensch, glaube ich. Also in der Reihenfolge würde ich auch sagen Mensch, Vater. Inzwischen sehr politisiert, dann eher Europäer. Und ansonsten ziemlich genervt davon, dass wir immer noch von dem Osten reden. Weil solange wir von dem Osten reden, wird es ihn geben. Sprache prägt und ich fühle mich inzwischen tatsächlich von diesem ständigen, wir müssen uns um euch kümmern, was das ja aussendet, doch einigermaßen genervt und sage, nein, um uns muss man sich nicht kümmern, weil das macht die Leute unnötig klein. Und ich stelle es immer wieder fest, also ich hatte heute noch ein paar Minuten Zeit, bin einmal hier über den Neumarkt und stelle dann immer wieder fest, warum in Gottes Namen kriegen wir das Kreuz nicht gerade? Wir müssen einfach nur die Augen aufmachen, sehen, was wir in 30 Jahren geschafft haben. Mhm. Dieses Identitätsproblem kommt tatsächlich aus dem immer wieder gebetsmühlenartigen, stigmatisierenden Ost.
Wir lassen das mal so stehen für den Moment. Der dritte hier im Bunde auf dem Podium ist Professor Raj Kollmorgen. Er lehrt an der Hochschule Zittau-Görlitz. Er ist Sozialwissenschaftler, Soziologe und Professor Management des sozialen Wandels. Ganz schöner Titel, der passt perfekt in diese Runde. Und ja, die Frage an Sie auch, ist das eigentlich falsch, jetzt zu fragen, ob man ostdeutsch sich fühlt oder deutsch?
Gute Frage. Also Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler machen es jedenfalls. Also sie fragen Bürgerinnen und Bürger, ob sie sich als Ostdeutsche fühlen oder auch mit ihrer Region identifizieren oder eben als Deutsche. Ich denke schon, dass es eine zulässige Frage ist, weil wir ja auch fragen, ob sich jemand als Sachse fühlt oder als Bajuware. Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Also vielleicht kann ich den Punkt noch mal setzen, sonst fällt mir ehrlich gesagt gar nicht ein, was ich jetzt noch anderes sagen soll als meine beiden Vorrednerinnen. Aber ich würde vielleicht diesen einen Punkt noch setzen wollen, dass es, glaube ich, sehr darauf ankommt, von wem und in welchem Zusammenhang man gefragt wird. Mhm. Ich glaube, die beiden, wenn die Erfahrung auch gemacht haben, wenn man jetzt im außereuropäischen Raum ist, dann ist das mit dem Ostdeutsch so weit weg, wie es nur weg sein kann. Wenn man aber in, keine Ahnung, Bonn oder Köln gefragt wird in bestimmten Kontexten, dann kann es wieder relevant sein, das zu betonen. Und das scheint mir schon eine wichtige Eigenschaft auch dieser Identifikation oder formulierten Identitäten zu sein.
Herr Neubauer hat eben gesagt, er will nicht mehr, dass es immer heißt, man muss sich kümmern um den Osten. Was genau meinen Sie denn damit?
Naja, meine These ist, dass wir in den 30 Jahren einfach sehr viele Chancen liegen gelassen haben. Weil die Politik von Anfang an durch die sich überstürzenden Ereignisse, weil man halt entschieden hat, dass es so läuft, wie es dann gelaufen ist, also der Weg des geringsten Widerstandes sozusagen, den gegangen ist, war die Politik hier im Osten ja eigentlich ständig in dieser misslichen Situation von Anfang an in diesem Kümmerungsmodus zu sein, Dinge abzufedern, irgendwie zu puffern. Und aus diesem Modus sind wir kurioserweise nicht rausgekommen. Und ein richtig guter Politiker ist der, der sich kümmert. Ja. Und das halte ich für absolut falsch. Natürlich müssen wir uns kümmern um Dinge, aber nicht, ich meine dieses Überkümmern. Das heißt, eigentlich muss Politik möglich machen, also sozusagen die Möglichkeit ausrollen und dann die Leute animieren, dass sie ihr Schicksal ein bisschen auch mit in die Hand nehmen. Und das ist in 30 Jahren hier doch sehr abhandengekommen. Und jetzt rufen wir alle nach dem Bürgersinn. Jetzt haben wir jetzt wird diese Spaltung sichtbar in der hässlichsten Form, die man sich vorstellen kann. Und jetzt rufen wir nach dem Bürgersinn und stellen fest, den haben wir vergessen zu entwickeln.
Also Sie würden schon so weit gehen und sagen, wir haben tatsächlich eine Spaltung.
So fühlt es sich für mich an, ja.
Frau Letrari, wie sehen Sie das?
Ja, ich muss noch mal Herrn Neubauer fragen, eine Spaltung in Ostdeutschland oder eine Spaltung zwischen Ost und West?
Also ich sehe jetzt zunächst erstmal, dass die ostdeutsche Gesellschaft, so wie ich es wahrnehme, in meinem täglichen Diskurs, den ich ja habe, zugegebenermaßen auf meiner Espresso-Untertasse, aber dafür doch sehr intensiv, stelle ich fest, dass die ostdeutsche Gesellschaft sehr viele Risse hat. Also jetzt gerade in diesem aktuellen, sehr polarisierten, ich hätte jetzt fast gesagt Diskurs, der ist es ja nicht. Also das verbale Aufeinander einschlagen, ohne irgendwie noch einen Kanal offen zu haben, die Gegenseite mal zu akzeptieren. Aber wir haben natürlich auch das wird immer gerne übersehen, glaube ich, wahrzunehmen, bei mir in meiner kleinen Stadt auch noch Risse, die von sehr viel früher stammen. Die wir aus der DDR mitgebracht haben, die auch nie jemand wirklich bearbeitet hat. Und so geht das so ein bisschen kreuz und quer. Und dann werden diese Sachen sichtbar und dann kommt der nächste Bruch, der dadurch ja auch oftmals generiert ist. Wir haben es in Chemnitz erlebt, also proportional, je weiter die Redaktion vom Tatort weg ist, desto pauschaler das Urteil, was dann tatsächlich noch einen Bruch zwischen Ost und West hinzufügt. Und so haben wir sehr viele kleine Gruppen, die sich immer mehr gegeneinander abgrenzen, überhaupt nicht mehr in der Lage sind, miteinander vernünftig zu reden. Und das droht sich gerade zu verfestigen.
Frau Letrari hat gerade eben bei den Rissen, die aus der DDR schon übernommen wurden, genickt. Und Herr Kollmorgen auch. Warum? Was ist Ihnen da in den Sinn gekommen?
Mir kommt in den Sinn, dass es sich um ein anspruchsvolles Beziehungsgeflecht handelt. Sowohl innerhalb der ostdeutschen Gesellschaft und auch dann sozusagen im Kontrast zwischen dem Ost-West-Diskurs und auch zwischen den Ost-West-Ereignissen, die wahrgenommen und erlebt und auch durchlebt worden sind in den letzten 30 Jahren, weil die waren ja signifikant unterschiedlich. Ich habe auch den Eindruck, wir betreiben unser Netzwerk ja seit 10 Jahren und seit 10 Jahren sitze ich auch auf solchen Podien und ich habe den Eindruck, dass wir jetzt im Zuge von 30 Jahren friedlicher Revolution wirklich etwas Neues passiert in verschiedenerlei Hinsicht. Das eine ist, und da sehe ich auch, dass auch gerade aus der jungen Perspektive sich mit den jüngsten Debatten und auch den jüngsten Wahlereignissen tatsächlich zeigt, dass wir auch nicht nur die Not unserer Eltern, die wir, glaube ich, auch vor allem in den letzten Jahren gespürt und indirekt zum Ausdruck gebracht haben durch unsere Arbeit, dass wir sozusagen nicht nur die zum Ausdruck bringen, sondern dass wir auch anfangen, wirklich die Grenzen des Ausdrucks dieser Not zu sehen und auch die Grenzen dessen, dass es eben dann sich nicht ins Konstruktive wendet. Also das heißt, mir ist auch, als das eigentlich jetzt irgendwie erst was anfängt, als dass etwas wirklich zu Ende geht. Und ich habe dafür noch keine richtige Sprache. Deshalb kann ich hier noch keine richtige Analyse Punkt 1 bis 10 bringen, weil es wirklich ein junges Phänomen ist. Und das zweite junge Phänomen ist, dass diese Podien vermehrt jetzt in Westdeutschland stattfinden. Ich habe das Gefühl, wie eine Roadshow. Ich war in München, in Stuttgart, Hamburg. Wir hatten bislang wenig Einladungen in Westdeutschland. Das Ganze schwappt also jetzt in den westdeutschen Diskurs und das wird wirklich allerhöchste Zeit. Und ich kann nur ein Ereignis berichten, Theater Heilbronn bei Stuttgart. Wir hatten das Gefühl, es waren auch drei Ostdeutsche auf dem Podium, wir fangen bei null an. Ich hatte das Gefühl, wie vor 10 Jahren fangen wir an, dort mit 200 Menschen über diese Fragen zu sprechen. Und das war unglaublich eindrücklich. Das heißt, wir haben hier mit ganz vielen Ungleichzeitigkeiten im Diskurs auch letztlich zu tun. Also es ist eine Wahnsinnsmelange, habe ich das Gefühl.
Aber dieses Erlebnis spiegelt natürlich wieder, dass viele Westdeutsche auch noch nie im Osten waren. Und interessant wäre jetzt zu gucken, kommen denn dann auch ganz viele in diese Veranstaltung, um das wirklich zu erfahren? Oder fangen Sie da auch vor kleinem Publikum erstmal an?
Nein, also der Saal war voll und es gab ein riesen Erregungstheater. Auch, das waren auch Wendekinder da zum Teil, aber die Mehrzahl waren doch westdeutsche Biografien. Und natürlich muss man schon sagen, auch aufgrund der Ereignisse, der Wahlergebnisse, gibt es natürlich eine hohe Aufmerksamkeit auch in Westdeutschland zu dieser Thematik. Aber ich habe schon das Gefühl, dass eine Offenheit und eine Sehnsucht besteht danach, auch mehr zu verstehen. Ja, und vielleicht, und das ist eine meiner Hypothesen, ich glaube auch, dieses Caring, dieses sich Kümmern, es könnte auch, ich sage es mal im Konjunktiv, Ausdruck auch eines schlechten Gewissens sein von westdeutscher Seite, weil ich glaube, dass sozusagen, kommen wir ja noch zu, was hätte anders laufen können möglicherweise, dass auch eine der Begründungsfiguren sein könnte für jetzt eine Hinwendung. Und das fände ich sehr positiv.
Okay, den Gedanken werden wir gleich nochmal fortspinnen. Herr Kollmorgen, was denken Sie, ist das tatsächlich jetzt der Beginn einer neuen Zeit? Wir haben jetzt 30 Jahre hinter uns, haben da vielleicht manches falsch gemacht, was genau besprechen wir gleich nochmal. Mhm. Aber startet jetzt was Neues? Haben Sie auch die Wahrnehmung, Sie haben viel mit jungen Leuten zu tun, starten die wirklich jetzt durch, besetzen die das Feld?
Ja, aber das ist ja der Jugend eigen und das ist auch gut so, dass die versuchen, das Feld zu besetzen. Aber ich würde schon zwei Punkte hinsichtlich einer neuen Situation würde ich schon gerne doch artikulieren wollen. Also der erste Punkt ist, dass in der Tat, Frau Letrari hat es ja auch angedeutet, die Wahlergebnisse, und eigentlich muss man noch ein Stück weiter zurückgehen, also seit 2015, wir sind hier in Dresden, da ist es im Vollsinne des Wortes naheliegend. Also politische Entwicklungen, das Entstehen von Protestbewegungen, auch die Unterstützung von Protestbewegungen bis hin zu politischen Wahlergebnissen, die haben offensichtlich der, ich vergröbere das jetzt und spitze das auch ein bisschen zu, mindestens der politischen Klasse in Westdeutschland schon signalisiert, dass hier eben etwas anders ist als im normalen Ländle zwischen Bonn und, ich weiß nicht, Wanne-Eickel. Also es gibt schon eine andere Lage, es gibt ein anderes Wahlverhalten und das hat doch zu durchaus krisenhaften Prozessen über einige Zwischenschritte geführt und ja offensichtlich dann auch dazu, dass neues Interesse erwacht ist. Ich will mal ganz deutlich sagen, dass wir schon mal so eine ähnliche Situation hatten. Das war Anfang der 90er Jahre. Manch eine wird sich noch erinnern, also als wir die Einheit hatten, 89, 90, 91 gab es auch diesen intensiven Tourismus und unter anderem, aber nicht nur, Mitglieder der Bürgerbewegung sind auch an ganz verschiedenen Orten, auch in der Provinz aufgetreten und haben versucht zu erklären, wie denn das so mit der DDR war und wie es zur Revolution kam und so weiter. Also man sieht eher so eine Art Wellenbewegung. Also es ist nicht so, dass das jetzt ganz neu ist. Also das würde ich gerne sagen. Und da kommen wir vielleicht noch mal drauf, dieser politische Hintergrund. Aber eine Sache ist mir noch mal wichtig. Lassen Sie mich das mal noch sagen in zwei Sätzen. Ich glaube, es hängt auch mit einer Generationenablösung zusammen. Und Frau Letrari hat ja auch schon darauf hingewiesen, wir haben heute eine Generation, die sehr stark diese Prozesse von 89, 90, 91, die frühen 90er Jahre, die geprägt haben in ihrer Entwicklung. Und ich meine jetzt in erster Linie Ostdeutsche. Und die sind jetzt offenkundig so alt, dass sich ein Gutteil dieser damaligen Akteure Richtung Rente bewegt oder schon in der Rente ist oder auch gerne in der Pension. Und das ist ein typischer Zeitpunkt, wo man anfängt, nochmal auf sein eigenes Leben zurückzublicken und sich zu fragen, was ist denn da eigentlich gelaufen? Wie sind wir eigentlich da gelandet, wo wir jetzt gelandet sind? Mhm. Und das Spannende ist, dass sich das oft verbindet mit der Frage der jungen Generation, also der Kinder, die, wenn sie ausgeschwärmt sind, das war ja gerade ihre These, und etwas anderes kennengelernt haben, die dann auf einmal zurückkommen, diese Differenzerfahrung machen und dann die Eltern fragen, Augenblick mal, wie ist denn das, wie hat denn das dahin kommen können? Und das wäre die Querverbindung zu den politischen Ereignissen, weil mir sagen junge Menschen, also nicht zuletzt Studierende, dass sie jetzt gerade, also nach 2015 und insbesondere dann auch nach den Wahlergebnissen 2017, in anderen Regionen gefragt worden sind, sag mal, was ist denn bei euch los? Und die haben sich das auch selbst gefragt, was passiert da? Mhm. Also wenn man so will, eine Aufruhr, die zu dieser neuen Aufmerksamkeit und ich glaube auch zu einer neuen Reflexion, zu neuen Reflexionsbögen geführt hat, die kann uns allerdings nur gut tun, glaube ich, insgesamt.
Trotzdem hat es ja noch einen zweiten Aspekt. Diese Wahlergebnisse haben ja auch zu einem Stück weit zu einer Stigmatisierung des Ostens geführt. Und besteht hier nicht die Gefahr, dass sozusagen dadurch eine Spaltung, wenn sie denn tatsächlich da ist, noch weiter vertieft wird? Genau mit der Frage, was ist denn bei euch los? Das kennt ja eigentlich jeder, der in Dresden lebt. Der wird das immer mal gefragt, wenn jemand von außen anruft, was ist denn bei euch schon wieder passiert? Mhm. Und da frage ich mich, ist das auf Dauer nicht wirklich ganz verheerend für das Zusammenwachsen, dass wir jetzt diese Wahlergebnisse hatten? Und wie geht man dann damit um, um so etwas ins Positive wieder zu bewegen? Es ist ja sehr schwierig. Fakten sind Fakten.
Also mein Eindruck ist, dass wir es hier mit kaskadenförmig sich erweiterten Diskursen zu tun haben. Herr Kollmorgen hat ja schon vor 10 Jahren ein Buch vorgelegt, Mediendiskurse, Stereotypen abgearbeitet von für Ostdeutschen und Ostdeutschland. Das heißt, wir konnten diesen Modus da schon wissenschaftlich lernen und studieren. Und in den Kreisen wurde es auch debattiert. Aber wer hatte sich denn im politischen, medialen, familiären Diskurs getraut, auch Stereotype als Phänomen anzusprechen. Also mein Eindruck ist, dass wir eine Tiefenbohrung jetzt hier gerade vornehmen können. Also dass die Ereignisse uns erlauben, tatsächlich Dinge einfach aus der Tabuzone rauszuholen und anzusprechen. Und deshalb ist es auch eine dringende Aufgabe und das ist auch ein Appell, mit dem ich jetzt heute hergekommen bin, an auch meine Generation und die Nachwendegeneration, dass es ganz erforderlich ist, dass wir jetzt diese Tiefenbohrung in beide Seiten, also nach West und Ost, tatsächlich vornehmen, weil wir treten dieses Erbe jetzt an und ich bin der Meinung, wir müssen uns dringlich fragen, wollen wir das so, wie es in den letzten 30 Jahren geschehen ist, übernehmen oder sagen wir jetzt, wo wir am Zug sind, wollen wir tatsächlich das eine oder andere wirklich anders tradieren?
Aber das können nur die Jungen machen.
Nein, das müssen wir vor allem gemeinsam auch mit den Älteren zusammen machen. Am Ende sind wir aber nachher, und Herr Kollmorgen sagte es ja bereits, dass unsere Eltern jetzt verdient in Rente gehen. Und dann am Ende sind es natürlich wir, die die Entscheidungen treffen werden, die die Dinge gestalten und die auch ein Stück weit ausmachen, was jetzt sozusagen uns gegeben wurde. Und ich habe aber die Haltung, dass das Wissen und die auch die Auseinandersetzung hochrelevant ist, weil vielleicht auch ein Appell hier in diese Runde, ins Publikum, alles, was Sie machen, müssen wir nicht mehr tun. Wenn Sie sozusagen in der Familie dafür sorgen, dass das Gespräch und Ihre eigene persönliche Entwicklung über die letzten Jahre oder über Ihr Leben ausreichend hinreichend stattfindet, geben Sie das nicht transgenerational als Erbe an Ihre Kinder weiter.
Das hört sich sehr gut an, ja. Herr Neubauer, in Augustusburg ist auch ein relativ hoher Anteil AfD-Wähler gewesen bei der letzten Wahl. Wie erklären Sie das? Warum ist das so? Sie haben eine ländliche kleine Stadt, eigentlich ist doch alles da.
Naja, das ist eben nicht so ganz einfach zu beantworten. Ich glaube, dass wir es hier schon erstmal Begrifflichkeiten sortieren müssen. Also ich diskutiere das zurzeit auch sehr viel. Und es kommt immer wieder dieser Begriff des Abgehängtseins. Mhm. Es wird sehr schnell auf ökonomische Rahmenbedingungen abgestellt. Und ich finde, ich erlebe was anderes. Ich treffe ganz viele Menschen, die aus meiner Perspektive tatsächlich wirklich Grund hätten, heute Schmerzen zu haben, weil sie mit ihrem Betrieb abgewickelt worden sind, im zweiten Arbeitsmarkt nicht mehr rausgekommen, mit keine Ahnung, Anfang 50 im Vorruhestand, jetzt eine Mini-Rente. Kurioserweise finde ich dort sehr viele Menschen, die mit sich im Reinen sind, also die ihren Frieden gemacht haben. Ich finde, das ist ein sehr individueller Prozess. Also es gibt Leute, die setzen sich damit sehr auseinander und die dann immer noch die Wahrnehmung haben, es geht mir eigentlich gut. Ich stelle bei uns fest, wir sind eine relativ wohlhabende Stadt. Bei uns wohnen wirklich viele Leute, denen es gut geht. Und ich stelle fest, also das ist fast indirekt proportional. Je besser die Lage, desto schlechter die Stimmung.
Also geht es den Leuten zu gut, in anderen Worten, oder wie muss ich das
verstehen?
Nein,
sie tragen eine andere Form des Abgehängtseins in sich. Mhm. Leute, die nach der Wende, ich sag mal jetzt mal ganz flapsig, ohne anderen zu nahe zu treten, aber ich sag mal, die ihren Weg gemacht haben, die es also jetzt geschafft haben, in den 30 Jahren wirklich zu einem durchaus beträchtlichen Wohlstand zu kommen, die also jetzt ihr Rentendasein genießen, gesund sind, mehrmals im Jahr in Urlaub fahren, da steht das Wohnmobil und ein großes Haus und die haben andere Schmerzen. Die haben ihre Kinder weggeschickt, die haben 30 Jahre ein Unternehmen aufgebaut und stellen jetzt fest, da ist niemand, der es übernimmt. Keine Zukunft zu sehen für das eigene Werk, für die Stadt. Also sie sehen ja sozusagen die Generationen entschwinden und wir machen ja immer noch dieselben Fehler. Also wir haben eine Grundschule, ich habe aber keine Oberschule. Das heißt, ab der 4. Klasse lernen bei uns in der Stadt die Kinder, wenn ich was werden will, verlasse ich meine Stadt. Diese Perspektivlosigkeit und auch bei vielen ist es manchmal auch Bedeutungsverlust. Das sind Leute, die sind nach dem Mauerfall gestartet und haben gedacht, jetzt kommt es auf mich an. Die saßen teilweise an den runden Tischen, die wollten sich einbringen. Und dieses sich einbringen hat nicht stattgefunden. Diese Möglichkeiten gab es nicht, also nur für die wirklich allerhartnäckigsten, weil wir ein komplettes System ausgerollt haben. Wir haben das Personal noch mitgebracht, dann haben wir erstmal schick eine Verwaltung aufgebaut. Das hat super funktioniert, darunter leiden wir heute noch. Und da ist ein bisschen aus mehr Demokratiewagen ist mehr Bürokratiewagen geworden. Die haben jetzt Zeit und sie reflektieren jetzt und die sagen, was hätte ich denn alles anders machen können? Und die leiden natürlich unter unserer Überkomplexität. Die sehen, welche Schwierigkeiten wir haben, selbst wenn wir alle wollen. Na, selbst wenn alle in der Stadt was wollen, heißt das ja noch lange nicht, dass es auch wird, weil man das Gefühl hat, dass man umzingelt ist von Leuten, die das gerne verhindern möchten. Und das verursacht Schmerzen. Und das äußert sich irgendwann. Ich habe mit vielen gesprochen, die gesagt haben, ich habe 20 Jahre CDU gewählt, ich habe 20 Jahre FDP gewählt, ich habe 20 Jahre SPD gewählt, völlig egal, die dann sagen, das hat nichts gebracht. Und jetzt merke ich, wenn ich dort das Kreuz mache, dann verursacht das woanders Schmerzen. So. Ich werde da mal viel für kritisiert, aber für mich ist das der zutiefst demokratischste Prozess, den ich mir vorstellen kann, den wir gerade versuchen, so irgendwie wegzudrücken. Und ich sage, das ist Demokratie, wenn die aktuelle politische Situation zu spüren bekommt, durch ein von mir aus Protestergebnis, dass sie etwas falsch machen und dass sie etwas anders machen müssen. Und deshalb lehne ich mich momentan zurück und kann tatsächlich ein Stück weit diesen Hype auch nicht verstehen, weil ich sage, wir überhöhen hier etwas.
Den Hype gegen die AfD, meinst du jetzt? Ja,
wir überhöhen hier etwas, wir geben etwas eine Bedeutung, was sie gar nicht verdient. Wenn ich den Fernseher anschalte, wenn ich in die Zeitung gucke, das Ausmaß der Berichterstattung, die Wertung des Ganzen spiegelt nicht 30%. Gefühlt sind das 70. Und da fangen unsere Probleme an. Diese gefühlte Lage, die dann eben auch etwas auf den Kopf stellt.
Wir werden das gleich nochmal vertiefen. Herr Kollmorgen, noch mal kurz eine Frage noch mal dazwischen geschoben. Es kam gerade die Rede darauf, dieser Aderlass, der damals in den 5, 9 oder ostdeutschen Bundesländern, ist ja besser zu sagen, stattgefunden hat, der wirkt unheimlich stark nach. Ist denn eigentlich diese demografische Entwicklung, also schwache Geburtenentwicklung, hohe Abwanderung in den früheren Jahren, ist das das eigentliche Problem, was uns das so schwer macht, zusammenzuwachsen?
Das ist nicht das eigentliche Problem. Herr Neubauer hat ja jetzt schon ein paar Punkte genannt. Und ich habe eigentlich sogar einen Kommentar auf der Zunge, aber ich reiß mich jetzt zurück. Ich will doch einen Satz zu dieser demografischen Entwicklung sagen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor für die auch gesellschaftliche und schlussendlich auch politische Dynamik. Ich würde allerdings immer gerne ergänzen wollen, dass das eigentlich schon vor, und ganz sicher sogar vor 1989 angefangen hat. Also streng genommen müsste man wirklich in die Nachkriegszeit blicken, weil wir da ja schon eine Abwanderung, also mindestens mal nach 1948, 49, eine deutliche Abwanderungstendenz hatten und Teile des ostdeutschen Besitz- und auch Bildungsbürgertums in den Westen flohen vor der sowjetischen Besatzungsmacht. Und das hat ja bis 1961, wie wir vermutlich alle wissen, auch angehalten. Also auch mit dieser, sagen wir mal, sozialstrukturellen Asymmetrie. Also sind gerade die abgewandert, die besser gebildet waren, die auch andere Freiheitsvorstellungen und Demokratievorstellungen hatten. Und da sich das ja ungünstigerweise nach 1989, 90 ja fortgesetzt hat, bis vor 10 Jahren, kann man jetzt ungefähr sagen. Also das ist ja jetzt mittlerweile gestoppt. Ich sage allerdings auch immer, das ist gestoppt, weil keiner mehr da ist, könnte man jetzt böse zuspitzen. und ganz so einfach ist es auch nicht, aber es hängt auch damit zusammen. Und dieser Aderlass hat natürlich die Sozialstruktur in den ostdeutschen Ländern massiv verändert. Und wir haben auch eine deutlich andere, mindestens mal als in den westdeutschen Flächenländern, insbesondere den, die jetzt auch klassischerweise eher prosperierende Zentren sind. Und das macht natürlich etwas mit einer Gesellschaft, das ist ja klar. Ich sage auf der anderen Seite allerdings auch immer, komme ich immer mit meinem Beispiel Lappland in Finnland oder das Outback in Australien, wir müssen auf der anderen Seite auch aufpassen, dass wir uns nicht selbst einreden. Wenn wir eine geringere Bevölkerungsdichte haben, ist das schon, ich spitze es jetzt wieder zu, AfD-Jargon, es ist der Volkstod. Das ist natürlich albern, denn in Australien sind die Leute im Übrigen im Regelfall glücklicher, das gilt selbst für Finnland, als in Mitteleuropa. Also man kann auch mit einer geringen Bevölkerungsdichte und auch mit anderen Bevölkerungspyramiden, also auch generationalen Zusammensetzungen, noch glücklich leben. Es kommt darauf an, dass man sich dazu reflexiv verhält. Das heißt, dass man sich damit auseinandersetzt und fragt, ja, wie können wir es denn jetzt mit einer anderen Dichte der Bevölkerung und mit einer anderen generationalen Zusammensetzung machen? Und darunter leiden wir eher. Also letzte Bemerkung, das ist auch ein Teil des Problems, weil da wir eben im Osten waren und wir diesen Beitrittsprozess hatten, und auch das hat Herr Neubauer ja schon gesagt, eine Verwaltung, die eher am westlichen, nicht nur Recht, sondern auch an den westlichen sozialen Lagen und Strukturen geschult war, haben die sich, ja, und das kann man ihnen jetzt erstmal gar nicht so vorwerfen, sondern da ist man mit einem Habitus, mit einer Routine hineingegangen. Das haben die sozusagen nach der Routine Westdeutschlands bearbeitet. Und diese neuen, anderen, veränderten Problemlagen und sich auch verändernden Problemlagen, vor denen ist man zurückgeschreckt oder hat sie auch manchmal gar nicht wahrnehmen wollen, auch nicht wahrnehmen können. Und daran haben wir, würde ich mal sagen, auf jeden Fall 10 Jahre noch laboriert. Und das hängt uns jetzt auch noch ein bisschen nach.
Also wir müssen mehr gestalten. Das ist ja das Credo von Herrn Neubauer. Und Sie haben gerade die Hand gehoben. Sie wollten, glaube ich, direkt darauf kommentieren.
Ja, weil wir nicht übersehen dürfen, dass wir trotzdem ja immer noch gewaltige Wanderungsbewegungen haben.
Das stimmt.
Nur, dass die nicht mehr
andere
in den Westen zeigen,
genau,
sondern dass sie in die Städte zeigen. Und ich komme ja aus dem ländlichen Raum. Und das verschärft das Problem noch zusätzlich, dass wir also, sächsische Bevölkerungswanderungsanalyse sagt irgendwie, 75% der 19- bis 25-Jährigen träumen von einem Leben in Leipzig oder Dresden. Und wir müssen uns doch die Frage stellen, wie bringen wir denen denn die Zukunft dahin, wo sie eigentlich zu Hause sind? Es droht ja wieder eine Entvölkerung sozusagen. Also wir entvölkern ja auch und entheimaten ja auch Menschen. Also das verschärft das Ganze ja noch mehr. Das heißt, also es ist allerhöchste Eisenbahn, dass wir auch in der Politik die Weichen anders stellen. Dass wir dem jetzt wirklich Rechnung tragen und anfangen, Dinge grundsätzlich anders zu denken.
Was wäre das zum Beispiel?
Ja, also da habe ich viele Ideen. Also ich würde zunächst erstmal dafür plädieren, dass wir Geld freilassen. Der Freistaat Sachsen, um mal ganz konkret hier zu bleiben, steht finanziell sehr gut da. Das Problem ist, dass wir das Geld einsperren, ja, so will ich das mal nennen. Also wir haben in diesem aktuellen Doppelhaushalt 4,6 Milliarden Euro Fördermittel. Fördermittel ist für mich mittlerweile ein ganz schwieriges Wort geworden. Weil das bedeutet, dass zwischen mir und den Ideen, die in meiner Stadt entstehen, und dem Geld im Durchschnitt 150 Seiten Papier und, wenn ich Pech habe, ein jahrelanger Fight liegt.
Und Sie werden gelocht und abgehängt.
Wo mir dann jemand in der Sächsischen Aufbaubank die Frage stellt, wenn unser Stadtrat entscheidet mit 16-0 Stimmen, wir brauchen einen Sportplatz, dann in der Sächsischen Aufbaubank jemand sitzt und sagt, aber Ihre Demografie sagt, Sie brauchen keinen Sportplatz.
Und letztlich war es doch dann auch so, als der Sportplatz fertig war nach 5 Jahren, war keine Herrenmannschaft
mehr da. Ja, das ist dann, das haben wir aber jetzt inzwischen im Griff. Also das,
wo Sie, das haben Sie in Ihrem Buch
geschrieben,
das ist nicht meine Erfindung.
Inzwischen entwickelt sich das ja, also das ist ja meine These, schaffen Sie Möglichkeiten, es entsteht etwas. Mhm. Das hat auch nicht ursächlich nur mit dem Thema zu tun, das hat auch noch andere Gründe, aber das will ich jetzt hier nicht vertiefen. Also, ich habe eine ganz einfache Rechnung und es hat mir noch nicht ein einziger auf landespolitischer Ebene, und ich habe viel darüber diskutiert, ein ernsthaftes Argument bringen können, warum das nicht gehen soll. Mhm. Nehmen wir 1 Milliarde von diesen 4,6. Nur eine. Teilen die durch 4 Millionen Sachsen, bin ich bei 250 Euro, mal 4.500 Einwohner, was meine Stadtgröße betrifft, sind 1,125 Millionen Euro. Das 4 Jahre lang garantiert, kleiner Beipackzettel dran, damit müsst ihr klarkommen. Und wir streichen von 190 Förderprogrammen, die wir kommunal haben, 150.
Sie sitzen doch gerade in den Koalitionsverhandlungen mit drin. Was haben Sie denn da für einen Stand? Das können Sie doch eigentlich vorschlagen. Können sagen,
ist,
so, jetzt mal Butter bei die Fische.
Das ist ganz schwierig, weil ich natürlich in keinster Weise befugt bin, darüber zu sprechen.
Das ist ein bisschen schade, das hätte uns jetzt sehr interessiert.
Ich kann nur sagen, wir verhandeln ja jetzt schon sehr lange und sehr intensiv und in einem, das darf ich glaube ich sagen, in einem sehr konstruktiven Rahmen. Das ist sehr gut. Wenn Sie mich jetzt hier so angucken, Sie können mich ja sehen, im Radio kann man das nicht, aber ich sehe jetzt nicht wirklich unglücklich aus. Also ich glaube, dass da schon etwas entsteht, was zumindest ein Anfang ist. Wir müssen wirklich tatsächlich Möglichkeiten schaffen. Ich komme immer wieder darauf zurück, dass Kümmern ersetzen durch Ermöglichen. Mhm. Und damit hängt auch, und das kann nur Kommune. Wir müssen auch wieder die Dinge zurückbringen, dort, wo sie am besten entschieden sind. Subsidiaritätsprinzip in der Kommune. Wir haben gewählte Stadträte, wir haben gewählte Ortschaftsräte, die leben in den Städten, die haben Nachbarn, die wissen ganz genau, was bei uns nötig ist. Und man muss eben auch den Gedanken zulassen, um bei meinem Sportplatz zu bleiben, ja, die jetzige Demografie ruft nicht nach einer Sportanlage. Aber wenn ich das ändern will, dann brauche ich diese Sportanlage, weil ansonsten nämlich jede Familie ihren Rucksack packt und meine Stadt verlässt. Mhm. Also insofern muss es doch auch zulässig sein, mal sich sozusagen gegen den Strom zu entwickeln. Das müssten wir eigentlich tun. ÖPNV ist genau dasselbe. Da fährt ein Bus, da sitzen nur 3 Leute drin. Ja? Dann fragen wir uns nicht, warum dieser Bus mit 200 Autos zur selben Zeit in dieselbe Richtung fährt. Wir fragen uns nicht, warum von diesen 200 Leuten nicht mindestens 20 in diesem Bus sitzen, sondern wir schaffen den Bus ab. Das ist doch verrückt. Das ist doch völlig der falsche Ansatz. So kann ich auch keine Probleme lösen.
Wir schauen gleich mal, was es für eine bessere Idee gäbe. Meine Damen und Herren, Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren Deutschland, ein zerrissenes Land, auf der Suche nach einer gemeinsamen Identität. Ja, und ich möchte jetzt wissen, wir haben gerade viel gehört darüber, wir müssen gestalten, wir müssen neu anfangen, wir brauchen neue Ideen. Frau Letrari, Sie stehen jetzt hier für die junge Generation, die 89 als Kind erlebt hat und jetzt wirklich mitten im Leben ist und gestalten kann. Was wären denn Ihre Vorschläge? Was brauchen wir jetzt, damit alle wieder aktiver werden können und auch vorankommen?
Also wenn wir jetzt wirklich auf der Ebene der Entscheider gucken, und das will ich mal einschränken, um einen Anfang zu finden, dann ist das genau auch unsere zweite Phase jetzt nach 10 Jahren Netzwerkarbeit, dass wir gesagt haben, von der Stimme zum Einfluss. Es geht jetzt tatsächlich darum, nicht nur den Menschen mit dieser doppelten Sozialisation, den Wendekindern, auch medial eine Stimme zu verleihen, dass sie nicht nur rechtsradikal an der Bushaltestelle stehend arbeitslos in Ostdeutschland gezeichnet werden, sondern im Grunde die Typen, die sie hier auf der Bühne sehen, sozusagen sich auch medial wiederfinden. Das ist uns gelungen. Und jetzt geht es im Zuge von Nachfolge darum, dass sie überhaupt sagen, ich will. Ich glaube, dass das ein Einstiegstor ist. Wir haben es auch mit einem Erbe im Hinblick auf das Verhältnis zu Elite und zu Führung zu tun. Wir haben eine große Konferenz mit 90 Wendekindern, die schon in Führungsverantwortung sind, gemacht und das auch wissenschaftlich vom DEZIM begleiten lassen und hatten dort das wirklich auch für mich überraschende Ergebnis, dass sich auch in meiner Generation noch sehr abgerieben wurde an diesem Begriff Elite. Will ich eigentlich dazugehören? Wie finde ich das eigentlich? Führung auch anzustreben, darf ich das überhaupt? Und da habe ich wirklich einen dringenden Handlungsbedarf entdeckt und deshalb haben wir jetzt auch unser erstes Leadership-Seminar tatsächlich für Wendekinder in Ahrenshoop jetzt vom 22. bis 24. November und werden das aufbohren, dieses Thema. Also man kann ja auch nur wirken in dem Rahmen, den man selber leisten kann, erstmal als Person, und ich habe mir das dringend vorgenommen, dazu zur Verfügung zu stehen, zu sagen, lasst uns damit auseinandersetzen, dass wir Macht neu für uns definieren, dass wir aus unserer Erfahrung, wie wir aufgewachsen sind, leben eher in einem kooperativen Verhältnis miteinander als in einem konkurrierenden Verhältnis. Lass uns auch das Thema Führung nicht autoritär, sondern gemeinschaftlich besetzen. Lass es uns werteorientiert für ein großes Ganzes auch besetzen. Lasst uns das selber definieren und lasst uns auch die Hand heben, wenn wir nämlich auch keine Quote haben, die wir auch sicherlich nicht bekommen werden. Braucht es, finde ich, auch sowas wie eine Form von Affirmative Action für diese Generation, damit sie auch wirklich parat stehen und bereitstehen und diese Position auch übernehmen wollen, die jetzt halt frei werden.
Diese Ostquote ist ja ohnehin sehr umstritten. Herr Professor Kollmorgen, wie würden Sie das bewerten? Brauchen wir so eine Quote, damit die Unzufriedenheit und dieses Gefühl, nicht zum Zuge zu kommen, eingedämmt wird? Oder ist das eigentlich kontraproduktiv?
Ja, zu einem gewissen Grade ist das mit Sicherheit hilfreich. Oder ich würde ja sagen, wäre hilfreich im Konjunktiv formuliert. Weil ich glaube, dass es erstens grundsätzlich zu spät kommt und dass wir das hätten Anfang, Mitte der 90er Jahre initiieren und umsetzen müssen, was aus vielen Gründen, das wäre ein eigenes Thema, nicht geklappt hat. Wir haben heute das Problem, dass wir, wie ich denke, auch aus rechtlicher Perspektive, das glaube ich nur sehr begrenzt werden umsetzen können, und das liegt unter anderem daran, dass man heute nicht gut sagen kann angesichts der zahlreichen Migrationsgeschichten, über die wir ja vorhin schon sprachen, wer denn eigentlich Ostdeutsche und wer Ostdeutscher ist. Ne? Also ich komme dann immer gerne mit dem schönen Beispiel, wenn jemand in Dresden geboren wurde und dann nach der Vereinigung mit 3, 4 Jahren dann in den Westen gegangen ist, was ist der eigentlich und wie ist es im umgekehrten Fall? Ja?
Na, ich sage ein Bio also, aus, dann, wenn man es mal
genau, das wird, ich ahne, das wird vom Bundesverfassungsgericht nicht Bestand haben. Also wir können das gerne so nennen, aber in Deutschland gilt zum Glück eben nicht mehr das Blut- und Bodenprinzip, sondern das Wohnortprinzip oder Standortprinzip und das heißt, der in Ostdeutschland lebt, ist für das Recht Ostdeutscher. Und wenn wir jetzt aber alle Ostdeutschen fördern, die in Ostdeutschland wohnen, dann würden wir eben auch die fördern, die, wenn das Programm aufgelegt würde, einfach sagen, lass uns doch mal in den Osten gehen, da gibt es ja eine tolle Quote. Das kann ja nicht Sinn und Zweck dieses Programms sein. Also ich fürchte, dass das rechtlich nicht oder nur sehr untauglich zu klären ist. Und ich bin eher bei dem, was Frau Letrari gerade vorgeschlagen hat. Wir sind ja bis zu einem gewissen Grade Teil dieses, gibt da so ein kleines Projektkonsortium mit dem DZIM zusammen, also Deutschen Zentrum für Migrationsforschung, im Übrigen für die, die es zufällig nicht kennen sollten. Ich kannte es bis vor einiger Zeit auch nicht im Übrigen. Und wir sind dabei, genau diese Fragen zu untersuchen, wie viele Ostdeutsche sich eigentlich in den Eliten der Bundesrepublik finden und was dafür die Gründe, Ursachen sind. Und einen wichtigen Punkt hat Frau Letrari in der Tat angesprochen. Es ist mittlerweile, würde ich sagen, offensichtlich so, das sind Ergebnisse, an denen wir jetzt auch noch arbeiten, aber es gibt mittlerweile doch deutliche Indikatoren dafür, dass viele Ostdeutsche tatsächlich davor zurückscheuen, diesen Weg an die Spitze antreten zu wollen, dass der Begriff von Elite und Führung eher negativ besetzt ist und dass interessanterweise selbst junge Menschen, die jetzt 25 sind, damit noch ein Problem haben, jedenfalls ein größeres Problem, man muss immer aufpassen, dass man sauber formuliert, als das die durchschnittlichen Westdeutschen haben. Es geht nie darum, dass es gar keine Ostdeutschen gibt, die nach oben wollen. Das ist offensichtlich, die kennen wir auch alle, sondern die Frage ist, ist es typischerweise so, dass es weniger sind Ostdeutsche, die nach oben wollen, als es Westdeutsche sind. Und das ist so und meine Grunderklärung dafür wäre, dass wir, also ich will mal eine zweifache geben, die eine ist, dass in vielen ostdeutschen Familien es nach 1989-90 aufgrund dieser unglaublichen Umbrucherfahrung eher eine Scheu davor gegeben hat, noch stärker ins Risiko zu gehen, sondern dass man eben sichere Berufsverläufe und Berufsziele präferiert hat. Also die Erfahrung habe ich zum Beispiel als Hochschullehrer gemacht. Also einer der verbreitetsten Berufswünsche Ende der 90er Jahre an der Uni Magdeburg war Arbeitsamtsleiterin.
Das ist absolut krisensicher.
Und zwar, wenn man Sozialwissenschaften studiert. Ja, das hat mich am Anfang überrascht, bis ich anfing, es zu verstehen. In der Tat, weil das damals wirklich der krisensichere Job war. Das war vollkommen klar. Arbeitslose gibt es hier immer, auch in den nächsten 15 Jahren noch. Und zwar, also es werden eher Stellen geschaffen in diesem Bereich. Ne? Und das ist, glaube ich, eine wichtige Erklärung. Und die zweite wichtige Erklärung ist, dass wir durch das Beitrittsgeschehen und den Transfer von Eliten aus dem Westen in den Osten tatsächlich eine westdeutsche Dominanz hatten, also bis in westdeutsche Kulturen, auch der Führung hinein, weil sie eben in jedenfalls wichtigen Bereichen auch manchmal fast ausschließlich die Elitenpositionen besetzen. Und das hat Ostdeutsche auch, wenn man so will, aus einer kulturellen Perspektive und aus der Perspektive der Aufmerksamkeit. Also sieht man die eigentlich, dass man die mit hochziehen möchte. Ja? Das ist ja immer in der Elitenrekrutierung, kommt es ja nicht nur darauf an, dass man nach oben will, sondern da muss oben auch noch jemand sein, der sagt, komm, ich will dich fördern, ja? Komm mit, du hast eine Chance. Ich glaube, dass in beiden Richtungen, also in beiden Bewegungen, Ostdeutsche doch deutlich benachteiligt worden sind. Das geben die Zahlen auch völlig unproblematisch her. Und insofern würde ich mir eine Wende auch diesbezüglich wünschen. Da ist der Begriff mal richtig am Platz. Eine Wende wünschen und denke aber, wie gesagt, nicht, dass eine Quote das einholen kann.
Frau Letrari, können Sie dem zustimmen, diesem Fazit von Herrn Kollmorgen, dass es eine gewisse Skepsis oder eine Zögerlichkeit in Ihrer Generation gibt, wirklich Macht haben zu wollen und an die Spitze rücken zu wollen?
Ja, das habe ich ja durch die Befunde, die wir jetzt auf der Konferenz mit dem DZIM zusammen untersucht haben, auch vorhin schon dargestellt. Und ich glaube aber ehrlich gesagt, dass dort etwas sitzt, was nicht ihrs ist. Wenn sie aufwachsen, und da gibt es ganz viele Studien auch darüber, wie kommen Menschen ins Top-Level, dann werden sie erfahren, dass es natürlich klar ist, dass vernünftige Noten da sind. Und dann gibt es auch in diesen Kreisen entsprechend die Elitennetzwerke. Aber viel wichtiger noch ist sozusagen die sogenannte mentale Prädisposition. Das heißt, sie sitzen mit den Eltern zusammen am Tisch von klein auf und ihnen wird gesagt, mein Kind, du bist Top-Level. Wenn ihnen aber als Kind die ganze Zeit gesagt wird, mein Kind, wenn du was werten willst, musst du hier weg aus Ostdeutschland, ist das eine. Wohin wissen wir auch nicht. Wir wissen auch nicht so richtig, wie das da funktioniert. Wir wissen nur, hier kannst du nicht bleiben. Und du wirst deinen Weg schon machen. Dazu haben wir dich ja auch irgendwie aufgestellt, dass du pragmatisch mit dem Schlüssel um Hals ab der ersten Klasse deinen Weg machen kannst. Und die zweite Sache ist, dass auch nicht gesagt wurde, und im Übrigen, wenn hier einer demnächst irgendwie Gestaltungsmacht übernimmt und in Führungsverantwortung ist, dann sehe ich dich, mein Kind. Und das erzähle ich dir auch jeden Tag. Jetzt, ich habe das jetzt mal zugespitzt formuliert. Das sind doch aber Sozialisationswelten, die Wendekindern eher unbekannt sind. Und wenn sie das empirisch vergleichen mit Menschen, ich darf es immer sagen, mein Mann kommt daher, die in Hamburg-Blankenese aufgewachsen sind, dann ist das ein signifikanter Unterschied. Den können sie im Habituellen und sonst wie in allen möglichen Aspekten ihrer Persönlichkeit nachvollziehen. Ich glaube aber, dass Menschen lernfähig sind und über Reflexion können wir uns auch, und wie wir sagen, unsere Transformationskompetenz, die wir auch hatten, aufgrund dessen, dass wir mit unseren Eltern oder an deren Hand auch Transformationen wirklich zu einem unfassbaren Maße erlebt haben, wir können das über wirklich Reflexionsprozesse, können wir das verstehen und wir können es dann in richtige Handwerkszeuge übersetzen und können es dann auch zukünftig anwenden. Und letzter Gedanke, wir müssen auch unsere eigenen Elite-Netzwerke schaffen und damit haben wir jetzt auch einfach angefangen und müssen uns auch mit den verknüpfen, Rotary Lines, wie sie alle heißen, die es halt gibt und einfach sagen, jetzt sind wir da und jetzt macht mal Platz bitte.
Herr Neubauer, wir haben gerade auch gehört, die Eliten wurden ja damals wirklich ausgetauscht, das weiß man ja, das war ja auch Ziel der Revolution, Eliten auszutauschen. Es kam dann der Westen massiv hier rein mit allen Vor- und Nachteilen. Was hätte man damals besser machen können aus heutiger Sicht? Wäre die erste Frage und die zweite, die würde ich gerne an die ganze Runde stellen. Was kann man denn heute heilen noch an den Dingen, die damals so gekommen sind, wie sie denn waren?
Also mit hätte habe ich so meine Schwierigkeiten. Ist ja nun auch schon 30 Jahre her. Ne? Also ich tue mich schwer damit, sozusagen in die Vergangenheit Vorwürfe zu formulieren. Also ich glaube, wir alle haben wahrgenommen, dass es natürlich auch einen immensen Druck der Straße gab. Das Vorgehen, was sich vielleicht viele gewünscht haben, also diesen dritten Weg zu suchen, das Beste zu vereinen, das haben wir ja und das gehört zur Wahrheit, die wir auch heute hier, also gerade bei uns hier kaum jemand hören, die haben wir selber abgewählt.
Ja.
Also wir sind auf die Straße gegangen und wir wollten, na, wie war das, wir wollten keine Experimente mehr, wir wollen die D-Mark und es waren Massen auf der Straße. Also ich kann mich noch erinnern, eine mir nahestehende Partei hatte damals eine andere Idee formuliert und hat das mit einem desaströsen Wahlergebnis in der ersten gesamtdeutschen Wahl quittiert bekommen. Also Vernunft wohnte in dem Prozess damals nicht. Also das hätte man, glaube ich, nicht anders machen können. Was möglich gewesen wäre tatsächlich, wäre in den Jahren danach Dinge zu korrigieren. Das wäre möglich gewesen. Ne? Also als so diese erste Welle durch war, da hätte man was tun können. Bis hin, man mag es als Symbolakt sehen, ich hätte mich gut gefühlt damit, wenn irgendwann mal jemand auf die Idee gekommen wäre, zu sagen, wir formulieren eine gesamtdeutsche Verfassung zum Beispiel.
Da würde jetzt Wolfgang Thierse, wenn der hier säße, würde er sagen, was hätte das gebracht? Der Druck war so groß.
Naja, weiß ich nicht. Also damals vielleicht nicht, aber es sind so, ich sage mal, nachgeordnete Dinge, die ich mir einfach gewünscht hätte. Aber dass es hätte, und für hätte bin ich nicht zuständig, das wäre auch sehr müßig. Also,
Aber was würden Sie dann verändern wollen, wenn Sie sagen, es gibt durchaus Dinge, die kann man,
wir müssen anfangen, die Menschen zu ertüchtigen, ihnen Vertrauen zu geben und was zuzutrauen. Wenn ich immer wieder, meine Partei hat ja auch sowas, was ich besonders schätze.
Das haben wir noch nicht gesagt, Sie sind Sozialdemokrat.
Ja, ich bin Sozialdemokrat, das haben wir noch nicht gesagt. Also Mitglied einer aktiven Splittergruppe. wir haben ja auch sowas, so einen Ostbeauftragten. Ich kenne ihn sehr gut, ich mag ihn auch sehr.
Braucht man das überhaupt?
Ja. Und da fangen meine Probleme an. Also wir haben darüber fast gestritten, als er sagte, ich bin jetzt und das ist wichtig, weil wir sind eine Westpartei. Das kommt auch noch dazu, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also unsere ganzen Organisationsformen sind ja auch noch heute so.
Genau.
Kann man vielleicht noch was dazu sagen? Ich sage, solange es diese Ostbeauftragten gibt, gibt es ja einen der Bundesregierung, jede Partei hat, glaube ich, einen, weil es irgendwie schick ist. Und ich fühle mich dann immer wie so ein Indianer im Reservat. Und das macht was. Das macht was mit Leuten wie mir, die es nicht mehr hören können. Und das macht auch was mit Leuten, die der Meinung sind, es geht uns schlecht und wir sind benachteiligt, weil sie können in dieser Position bleiben, Weil solange wir darüber reden, dass wir uns um die kümmern müssen, sagt natürlich derjenige, der da hockt, auch ja. Das ist auch das Bild, was ich habe. Kümmert euch bitte. Und wenn Sie erleben würden, was ich in meinen Gesprächen zu den Sprechstunden erlebe, dass dort Menschen sitzen mit frisch aufgerissenen Behördenbriefen, mir die vor die Nase halten und sagen, hier muss doch irgendjemand was tun, dann kann ich denen das nicht mal übel nehmen, weil wir ihnen das beigebracht haben. Wir haben ihnen das beigebracht. Wir haben ihnen immer wieder gesagt, bleiben Sie ruhig, wir holen Hilfe. Und das hat verhindert, das hat verhindert, dass hier etwas entstehen konnte, was Selbstreflexion ist, was also dazu führt, dass Menschen etwas in die Hand nehmen und auch den Machtwillen entwickeln. Sagen, ich will das jetzt machen, weil ich sehe, es muss einer machen.
Frau Letrari, Ihre Generation ist schon ein Stück weiter, oder? Die fragen nicht mehr so, muss jemand das jetzt für mich sortieren oder ist... Sind die doch noch nicht so weit?
Ja, also die Zeit im Osten, ich habe sie jetzt am Dresdner Hauptbahnhof gekauft, titelt mit die 100 jungen ostdeutschen 40-Jährigen und zeigt wirklich, ich empfehle es, kaufen Sie sich eindrückliche Beispiele dafür, dass sozusagen Leute auch schon anders ihren Weg jetzt gehen. Was nicht heißt, dass wir nicht dranbleiben müssen, weil wir haben ja darüber gesprochen, was wichtig ist, damit das auch beständig ist. Ich möchte noch einen anderen Punkt machen. Was können wir lernen, war ja die Frage. Ich finde, lernen kann zum Beispiel der Zeitverlag, dass man so eine tolle Initiative, wie sie heute zu kaufen ist, nicht nur in der Zeit im Osten platziert, sondern diese Ausgabe, die wahnsinnig viel Aufwand bestimmt mit sich gebracht hat, da 100 Menschen innerhalb von einer Woche zu interviewen, als Gesamtauflage in Gesamtdeutschland hätte publiziert sein müssen. An jedem Kiosk hätte diese Zeit jetzt liegen müssen. Das habe ich nicht verstanden, warum das sozusagen wieder so eine Selbstbespiegelung des Ostens dann sein soll. Oder warum sozusagen die Ostdeutschen jetzt verstehen müssen, dass es auch junge Menschen gibt, die sozusagen als junge Ostdeutsche proaktiv sind. Das wissen sie selber, weil 80% haben liberal gewählt.
So, aber es gibt einen bedauerlichen Grund dafür.
Bitte?
Das ist ein immer noch extrem vorhandenes Desinteresse in den alten Bundesländern.
Genau, und das wäre nämlich mein Punkt, Herr Neubauer. Und
die würden sich fragen, was wollen die mir hier sagen?
Ich glaube, dass das Learning ist, dass sozusagen diese Meistererzählung, die westdeutsche Meistererzählung, dass sozusagen das Ende, das historische Ende mit 89 der Entstehung eines vereinten Deutschlands in einem vereinten Europa geschehen sei, dass das eine Illusion ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir nehmen müssen als Ausgangspunkt des Denkens für die nächsten Jahre in Ost und in West. Es muss sozusagen diese Hegemonie-Perspektive, wir waren das bessere Land in Westdeutschland, was, glaube ich, die zutiefst psychologische Erfahrung unserer Eltern ist, wenn sie auf westdeutsche Gleichgenerationskollegen getroffen ist. Das muss aufgewandt und reflektiert werden auf westdeutscher Seite und auf ostdeutscher Seite gehört es aufgehört, sich in diesem Opferdiskurs zu suhlen und dann in Richtung von Herrn Neubauer sich entwickelt. Und darüber muss man, finde ich, neu reden und dann kommt man vielleicht auch aus diesen alten Ost-West-Stereotypen heraus. Und dann, letzter Satz, glaube ich, ist das vielleicht aber auch wirklich die Aufgabe der neuen Generation. Vielleicht ist das etwas, was unsere Eltern dann nicht mehr geschafft haben.
Also mir sagte neulich jemand im Interview, ich würde zu schnell sprechen.
Zweiter Platz heute.
Herr Kollmorgen, Sie wollten dazu jetzt was sagen.
Ja, ich wollte zwei Sachen loswerden. Also erstens, dass ich das mit der Zeit spannend finde. Ich kenne einige Kolleginnen und Kollegen ganz gut. Und ich glaube, man muss schon noch mal sagen, dass es nicht nur daran liegt, dass die Westdeutschen in den 1990er Jahren kein Interesse an den Ostdeutschen hatten, sondern es lag auch daran, dass die Ostdeutschen kein Interesse daran hatten, die Zeit zu lesen. Und das gilt auch nicht nur für die Zeit, sondern es gilt auch für die Süddeutsche. Und wir könnten jetzt weitere, um keine Werbung zu betreiben, jetzt auch noch aufzählen. Ich lasse es mal sein. Aber die Rezeptionsquote im Osten war grottenschlecht und in weiten Teilen ist die das bis heute.
Super, Edu.
Und dummerweise sind das Marktakteure, die müssen ihre Zeitung verkaufen, die kriegen keine Fördergelder. Und dann ist die Rechnung ganz einfach. Ja, wenn ich mit Ostthemen komme und dann kauft keiner meine Zeitung, dann lasse ich das mit den Ostthemen sein. Und genau das haben die gemacht. Das ist es natürlich nicht allein, es ist ja oft eine Verquickung und natürlich hat es auch was mit der Selbstbespiegelung der Westdeutschen zu tun und dass es dann relativ schnell ein Desinteresse gab, auch weil es eben diesen hegemonialen Diskurs gab, von dem wir ja gerade gesprochen haben. Also das eine greift ins andere. Ich will damit nicht sagen, dass Ihr Argument verfehlt wäre, das stimmt nicht. Aber wie so oft sind es mehrere Punkte. Ich will aber einen zweiten Punkt noch mal machen. Ich würde doch noch mal sagen wollen, dass wir beides mit akzeptieren müssen. Nämlich, dass es auf der einen Seite dieser Kümmerer-Diskurs war, die der Neubauer völlig zu Recht stark macht. Und ich bin da sehr auf seiner Seite. Aber die Fairness gebietet es, auch noch mal zu sagen, dass Westdeutschland und insbesondere die westdeutsche, aber nicht nur politische Klasse, sondern auch andere Eliten aus anderen Sektoren, also zwischen Verwaltung, Judikative, also bis hin zur Wirtschaft, dass es da auch einen Entmächtigungsmechanismus gegeben hat der Ostdeutschen. Und auch das hat Herr Neubauer ja vorhin angesprochen, sodass man in den ersten Jahren auch völlig berechtigt die Mentalität nicht ausprägen. Viele haben sie aus der DDR-Zeit mitgebracht. Sie ist sozusagen verstärkt worden, auch im neuen System. Nämlich, begib dich nicht in die Mühen der demokratischen Ebene. Es wird dir nicht gelohnt. Hm. Also es wird dir nicht gelohnt, weil nicht etwas hinten rauskommt, von dem du annimmst, dass es doch rauskommen sollte. Und ja nicht nur du alleine, sondern durch deine Beteiligung, deine Partizipation, dass tatsächlich Ergebnisse auch verändert werden. Dass es im Prozess zu Veränderungen kommt. Und das Unangenehme ist, jetzt mein letzter Satz, dass die Ausprägung solcher Mentalitäten, das hat ein berühmter soziologischer Kollege vor 150 Jahren, nee, so lange ist noch nicht her, aber jedenfalls formuliert, Mentalitäten sind Münzen, die, wenn sie einmal geprägt sind, nur sehr schwer umzuschmelzen sind. Und das ist wichtig. Also wir haben also über viele Jahre, deswegen sagte ich, zurück bis in die DDR-Zeit, ja, ein bestimmter autoritärer Geist nicht nur, sondern auch eine bestimmte Erwartungshaltung an Politik in dieser hochgradig überpolitisierten, ja, und witzigerweise zugleich unterpolitisierten Gesellschaft. Und dann kriegst du noch einen mit in den ersten Jahren der Bundesrepublik, ja, wegen dieser Stärke der Exekutive. Das hat sich jetzt in weiten Teilen von Milieus, auch im Osten, so verfestigt, dass es ja eben so unglaublich schwer ist. Und die Erfahrung machen wir drei, glaube ich, aber auch viele von Ihnen vermutlich, dass es so unglaublich schwer ist, jetzt das umzudrehen und zu sagen, wir brauchen einen neuen Aktivierungs-, einen neuen Gestaltungsdiskurs.
Wir sind fast am Ende der Runde, aber ich möchte Herrn Neubauer noch mal kurz das Wort geben. Sie haben es ja geschafft, diese Lethargie oder diese Zurückhaltung oder wie immer man es nennen will, zu durchbrechen. Sie haben es ja durchaus geschafft, Ihre Bürger zu begeistern für Projekte. Erzählen Sie uns bitte noch mal, und die Betonung liegt auf kurz, wie Sie das hinbekommen haben.
Ja, gut, also ich wehre mich inzwischen so in diese Messias-Position gebracht zu werden. Also es gab vorher natürlich auch Menschen, die aktiv waren. Wir haben einfach nur das gemacht, wovon ich immer rede. Wir haben es möglich gemacht. Wir haben uns das Projekt Bürgerprojekte eingeführt vor 2 Jahren. Wir haben nichts weiter gemacht, als sagen, hier ist eine Plattform, wir sind 50.000 Euro pro Jahr. Das ist für uns viel Geld. Und du hast eine Idee, sag, mit wem du das machen willst, sag 40 Leute, die das für relevant halten, also als Relevanzgrenze, sag, was du leisten möchtest und sag, was du brauchst. Also keine 100% Förderung, sondern Gemeinschaftswerk. Funktioniert ganz hervorragend, sind inzwischen 16 Projekte, die da laufen, also insgesamt 100.000 Euro mit einem Hebelsatz, wenn man mal das über die Stunden, ich habe es mal ausgerechnet, mit einem Hebelsatz 1:10.
Also ein großer Erfolg im Grunde, der aber schon wieder auch an die Grenzen stößt. Ich nehme es jetzt vorweg, wir sind gleich am Ende der Sendung, weil einfach zu wenig Geld da ist für die vielen guten Ideen, die kommen. Ist das richtig zusammengefasst?
Ja, und weil das dann sehr viel Willen braucht, auch sehr viel Ignoranz gegenüber dem Rechtssystem. Also das, was wir da machen, ist quasi rechtlich, gibt es das nicht.
Das heißt, Sie stehen mit einem Bein im Gefängnis, ja, wenn Sie das machen?
Mein Gott, das machen Sie als Bürgermeister jeden Tag.
Also das ist okay, gut. Also ist gut. Ganz kurze Schlussrunde. Sie haben vor 10 Jahren haben Sie dieses dritte Generation Ost-Netzwerk gegründet, Frau Letrari. Wenn Sie 10 Jahre weiterschauen, damals haben Sie es gegründet, weil Sie gesagt haben, da sitzen nur alte Männer auf den Podien und erklären mir, wie die DDR war und wie die Wende war und wie das überhaupt, wie die friedliche Revolution war. Was wünschen Sie sich in 10 Jahren?
Ich wünsche mir, dass wir eine gesamtdeutsche Generation geworden sind und dass wir Formate hatten, wo wir auch mit unseren Menschen, die so alt sind wie wir aus West und auch mit sogenannten Anführungszeichen Migrationshintergrund zusammengesessen haben und gemeinsam gesagt haben, das ist das Erbe in Europa. Wir haben eine Verpflichtung, weil wir haben in unserem Land wirklich alle diese Menschen, die eben mit West- und Ostperspektive leben. Es hat kein anderes europäisches Land und deshalb übernehmen wir auch die Verantwortung dafür, damit sehr wertvoll und wertschätzend umzugehen.
Herr Neubauer, ganz kurz, 10 Jahre.
Ach, ich würde mir wünschen, dass Menschen in meiner Stadt wieder mehr selber entscheiden können. Ich bin da bescheiden.
Herr Kollmorgen,
was wünschen Sie? Ich schließe mich den beiden schlicht und ergreifend an.
Das war sehr kurz. Ja. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich hier auf dem Podium. Wir haben diskutiert, Deutschland ein zerrissenes Land auf der Suche nach einer gemeinsamen Identität. Es diskutierten Professor Reitsch Kollmorgen, Dirk Neubauer, der Bürgermeister von Augustusburg, und Dr. Adriana Letrari-Pizka. Herzlichen Dank Ihnen allen, die Sie uns zugehört haben. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal aus dem Forum Frauenkirche in Dresden. Applaus